Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute habe ich wieder einen Gast mitgebracht. Ich freue mich sehr. Und zwar ist es die Birte von den Leuchtturmeltern. Vielleicht kennt ihr sie. Und wir sprechen heute über das Thema ganz grob ADHS, aber vor allem darüber, wie man mit gewaltfreier Kommunikation quasi Kinder und Jugendliche, die von ADHS betroffen sind, unterstützen kann. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Und Birte, magst du dich nochmal vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen?
Genau, also ich bin im Ursprungsberuf Journalistin und deswegen lag es dann auch nahe, dass ich irgendwann ein Buch auch mal schreiben würde. Das war so ein Herzenswunsch. Und jetzt hat es halt meine Lieblingsthemen sozusagen verbunden, also weil ich auch Trainerin für gewaltfreie Kommunikation bin nach Marshall Rosenberg. Das auch viel in meinen Beratungen und Coachings, also ich unterstütze vor allen Dingen Familien, die gewaltfreie Kommunikation in ihren Alltag holen wollen, die das irgendwie ganz praktisch und alltagsnah machen wollen. Und genau, das mache ich halt mit meinem eigenen Unternehmen, den Leuchtturmeltern, jetzt seit, sind schon 4 Jahre, glaube ich, jetzt, genau. Und ADHS ist halt so ein Thema, was uns jetzt schon auch seit einiger Zeit begleitet, weil ich ein Kind habe, was diese Diagnose bekommen hat, ein Kind, was die Diagnose, ich sag mal, noch nicht hat, wo ich aber davon ausgehe, dass es auch so ist. Und ganz frisch bei mir, jetzt vor ein paar Wochen, habe auch ich im Erwachsenenalter die Diagnose bekommen. Und das hat für mich auch so viele Dinge nochmal nachträglich erklärt, wo ich gedacht habe, okay, warum fallen mir manche Dinge so schwer? Warum struggle ich an manchen Stellen, trotz ganz viel Reflektieren, trotz ganz viel Wissen? Und ja, so hat sich das irgendwie alles ganz nett miteinander gefügt und verbunden.
Ja, schön. Und das glaube ich, dass das so irgendwie, wenn das dann so aufploppt, jetzt ist mit einmal so ein neues Thema da, ne? Also ist auch so bei vielen Familien, die ich begleite, wo dann irgendwie so, muss ja gar nicht ADHS sein, ne? Kann ja auch irgendwie ins Autismus-Spektrum oder sowas gehen, wenn es irgendwie in solche Richtungen geht, dass dann mit einem Mal es so Klick macht, ne? So deswegen. Mhm. Also dass dann irgendwie mit einem Mal sich so Lücken, die man vorher versucht hat, so durch Wissen oder durch, es muss doch an mir liegen oder es muss doch irgendwie am System liegen oder wie man halt dann so mit 1000 verschiedenen Dingen sozusagen so draufblickt, wo es dann mit einem Mal irgendwie so Klick macht, irgendwie durch halt dann gegebenenfalls eine Diagnose, ne? Ich wollte dich nämlich auch fragen, wie bist du denn auf das Thema gekommen, aber da hast du jetzt ja direkt schon quasi uns die Antwort gegeben, das heißt quasi so dieses, die ADHS-Komponente zu der GFK, also zur gewaltfreien Kommunikation kam dann sozusagen so aus deinem persönlichen Bereich.
Genau, und letztlich ist das auch das, was mich zur GFK geführt hat, weil bei uns war es so, dass eigentlich alles recht entspannt und harmonisch noch lief, so in der Kindergartenzeit mit unserem Kind. Und also ich habe 3 Kinder inzwischen, aber das war halt dieses eine Kind, was es halt betroffen hat. Und dann kam die Einschulung. Kind hat sich eigentlich total gefreut auf die Schule, war total begeistert und euphorisch. Und ich glaube, es war Tag 2 wirklich schon nach Schulbeginn, wo es komplett eskaliert ist zu Hause. Also es wurden nur noch Türen geknallt, es gab extreme Wutausraster, dann halt teilweise wirklich wieder so Rückschritte, wo ich gedacht habe, okay, das Thema haben wir jetzt eigentlich längst hinter uns gelassen. Also sowas wie beißen und hauen und treten und Sachen zerstören. Und wir haben gedacht so, okay, was ist da jetzt los? Und haben halt nach Antworten gesucht. Und leider haben wir die in der Schule damals nicht bekommen. Also da sind wir sehr abgebügelt worden von den Lehrerinnen. Die haben uns gesagt, so, ja, das ganz normale Anpassungsprozess. Die Kinder haben da alle ihre Probleme mit, erstmal hier anzukommen und so. Und ich sage, ja, okay, mag sein, in einem gewissen Maße. Aber das war wirklich, als hätte man das Kind von heute auf morgen ausgetauscht und als wäre irgendwie plötzlich alles anders und alles, was vorher war, gelöscht. Und da hat mein Bauchgefühl mir schon ganz stark gesagt, okay, irgendwas ist da jetzt anders und irgendwie gehen wir mal auf die Suche. Und also es gab dann hinterher auch einen Schulwechsel, das war dann irgendwann unvermeidbar, weil da dann sehr viel verbrannte Erde war. Und das ist auch so unser großes Anliegen von diesem Buch, dass wir gesagt haben, es ist total wichtig, sich da frühzeitig auch schon auch auf sein Bauchgefühl zu verlassen und zu gucken, okay, also, weil wir sind nun mal die Expertinnen für unser Kind, das ist halt so, ne? Und wir kriegen das schon mit, wenn da irgendwas außerhalb des Rahmens läuft. Und natürlich kann es sein, dass man sich vielleicht übermäßig Sorgen macht oder was auch immer. Nur da dann, also da dann hinzugucken und zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt vielleicht tun und wo kann ich schon was ansetzen, bevor ich überhaupt anfange, den offiziellen Weg zu gehen, also eine Diagnostik anzustoßen. Es muss ja gar nicht immer sofort sein.
Habt ihr denn in dem Moment dann irgendwie schon, also jetzt natürlich nicht nach 2 Tagen Schule, sondern so, ich sag mal, danach die Zeit, habt ihr da dann schon irgendwie an Diagnostik irgendwie gedacht oder war das für euch noch total gedanklich raus?
Also wir haben erstmal so angesetzt, dass wir, was uns auch seitens der Schule geraten wurde, eine Erziehungsberatung aufgesucht haben. Und da wurde uns halt dann empfohlen, ja, härter durchzugreifen und ganz klar zu sein, uns das nicht gefallen zu lassen und so weiter und so fort.
Also ein bisschen alte Schule, oder was?
Sehr, sehr alte Schule. Ja. Auch so nach dem Motto, so, ja, ihr Kind ist ja hier auch der heimliche Boss zu Hause, das kann ja alles nicht sein und das dürfen sie dem nicht durchgehen lassen und gar nicht auf Diskussionen einlassen und so weiter und so fort. Und ich sage, naja, ich habe schon das Gefühl, dem Kind geht es jetzt gerade auch nicht gut irgendwie, ne? Da muss ja irgendwas sein. Ja, aber sie müssen jetzt da ganz, ganz hart sein. Und ja, das haben wir dann auch versucht. Ich habe sogar tatsächlich, muss ich gestehen, das war ja noch alles ganz bevor ich halt mich selber mit der GfK beschäftigt habe, habe sogar zu Michael Winterhoff damals gegriffen.
Wie heißen denn, wer heißt das?
Ja, ja, genau, warum wir zu Tyrannen werden oder sowas. Und habe dann auch gedacht so, ja, okay, klingt einerseits logisch und andererseits ist das so, also es widerstrebte mir so zu handeln und ich habe gedacht, es muss doch einen anderen Weg geben. Und das war so der Punkt, wo ich mich dann auf den Weg gemacht habe. Da habe ich zum Glück dann auch, die anderen beiden Kinder waren damals noch im Kindergarten, da hing da ein Aushang zu einem Familientraining nach Thomas Gordon. Das war so der Anfang, wo halt stand so ohne Macht, ohne Belohnung und Bestrafung, die Bedürfnisse aller zählen, wir finden eine Lösung. Und ich dachte so, ja, das klingt doch mal echt gut. Da ging mein Herz so richtig auf. Da habe ich gedacht so, ja, das machst du auf jeden Fall. Und das war so der Punkt, wo ich so, ja, wieder Hoffnung geschöpft habe und gedacht habe, na ja, also vielleicht geht's auch wirklich anders. Und das hat wirklich sehr viel bei uns in Gang gebracht und dann habe ich halt auch kurze Zeit später mit der GfK dann weitergemacht und selber auch die Trainerin-Ausbildung gemacht. Und ja, heute kann ich sagen, dass uns das wirklich als Familie so ziemlich den Hintern gerettet hat damals, weil ich frage mich halt, wie das weitergegangen wäre, weil irgendwann kannst du dir halt auch nicht mehr dein Kind, wenn es trotzt oder wütend ist oder wenn es einen Gefühlsausbruch hat, also trotzen würde ich gar nicht mehr sagen, also ich würde jetzt heute eher von einem Gefühlsausbruch sprechen, kannst es dir halt auch nicht mehr unter den Arm klemmen und kannst sagen, so, ich nehme das jetzt mit. Jetzt, also unser ältestes Kind ist jetzt, wird jetzt bald 14 und ja, also ich bin froh, dass wir da damals dieses Fundament gelegt haben, dass wir jetzt heute über Dinge sprechen können und nicht mit Macht und mit Strafen und Drohen da loslegen.
Absolut, total. War ganz kurz noch, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, so ADHS, kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also wenn jetzt irgendwie Leute zuhören und sich so denken, oh, im Grundschulalter, wir haben ja auch Terror, irgendwie hört sich das so ein bisschen alles so nach uns an. Kannst du mal so ein paar Punkte irgendwie sagen, wo ihr so ein bisschen aufmerksam geworden seid, dass es vielleicht in so eine Richtung gehen könnte?
Ja, also bei uns war es ganz klar zu sehen, diese Reizüberflutung, die mit der Schule einherging. Und dann diese plötzliche Anforderung, eben länger ruhig sitzen zu bleiben, selbstständig Aufgaben zu lösen, vor allen Dingen Aufgaben zu lösen, die vielleicht nicht immer so spannend sind, die jetzt nicht so von der eigenen Motivation her was wären, was das Kind sich gesucht hätte, ne? Weil das war halt im Kindergarten natürlich noch komplett anders. Da hat man so ein bisschen dann ja lustgesteuert noch, war man dann ja eher unterwegs. Und das ist in der Schule, läuft das dann ja anders. Und dann, es gibt ja da auch verschiedene Typen so bei ADHS. Also einmal die wirklich sehr hyperaktiv sind, also körperlich auch hyperaktiv und wirklich gar nicht sitzen bleiben können und rumspringen. Das ist also dieser Zappel-Philipp, den man oft vor Augen hat. Es gibt aber ja auch den anderen Typus, die dann eher so ein bisschen sich wegbeamen in dem Moment, ne? Die dann aus dem Fenster gucken und die dann da irgendwie, weiß ich nicht, ihr ganzes Heft voll malen, aber gedanklich irgendwo ganz woanders sind. Und das war bei uns halt eher so. Und deswegen ist, hat es dann auch eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt bei den, ja, in der Schule so aufgefallen ist, weil ja, ist ja erstmal nicht schlimm, so ein Kind, was da so am Rand rumsitzt und nicht mitmacht.
Ja, so ja. Diese Störenfriede in Anführungszeichen fallen halt mal schneller auf, ne? Und da ist man dann schneller genau. Schon mal so bei diesen Gedanken in so eine Richtung irgendwie, ne?
Ja, ja. Okay. Deswegen wird es bei Mädchen und bei Frauen ja auch oft gar nicht so erkannt, weil die Hyperaktivität bei denen eher auch innerlich sonst stattfindet oft, ne? Dass es so eine innerliche Unruhe ist, so ein ewiges Getriebensein. Ich weiß, dass unser Kind hat damals dann irgendwann mal geäußert, so, ja, ich habe doch schon so viel Stress, ich habe doch schon so viel zu tun. Und wir dachten mal so, hallo, du bist 6 und was ist jetzt hier los bei dir? Mhm. Und was meinst du denn jetzt? Und ja, und im Nachgang denke ich so, ja, okay, sie hat sich da auch wirklich, also da gab es halt auch einfach viele Gedanken und viele, viele Dinge, die irgendwie dieses Rastlose und dieses Ruhelose und auch dieses Gefühl, ich passe hier irgendwie nicht richtig rein, ich bin hier falsch und ja, sich selbst auch wenig zutrauen. Ja.
Dass dann so alles so zusammenkam. Okay. Gab es denn irgendwie, also wie kam es dann dazu, dass ihr eine Diagnostik habt machen lassen? Also war das dann irgendwie ein bestimmter Punkt, sage ich jetzt mal? Oder hat sich das dann einfach zufällig ergeben? Wie war das so?
Also es gab dann sowieso schon auch längere Zeit eine Ergotherapie. Also damit hatten wir schon sogar zu Kita-Zeiten angefangen. Weil es halt so ein bisschen darum ging, also da war schon so die Aussage im Kindergarten, war manchmal, ja, ist manchmal so ein bisschen verpeilt, das Kind, ne? Und weiß dann nicht so genau. Und die anderen sind dann alle schon angezogen und das Kind halt noch nicht. Und manchmal ist so, ja, dass da so ganz viel überlegt wird. Also eine Erzieherin hatte das total nett gesagt, meinte, ja, manchmal kommt das Kind so ein bisschen vor wie so ein verrückter Professor, der so lange darüber nachdenkt, ob jetzt Huhn oder Ei zuerst war, dass dann irgendwie alles andere in den Hintergrund tritt. Das war so die Aussage damals. Das haben wir aber, weil halt es vom Kindergarten immer so ganz entspannt aufgenommen wurde, haben wir es halt, ne, haben wir gesagt so, ja, okay, das ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal und ist ja irgendwie auch ganz nett und war ja auch immer alles ganz witzig und war immer ein sehr zufriedenes Kind und ja, da haben wir halt keinen Handlungsbedarf gesehen. Und dann in der Schule wurde es halt eben, also wie gesagt, diese ergotherapeutische Begleitung war schon da. Das heißt, der Blick war schon drauf. Und dann hat halt die Ergotherapeutin irgendwann doch mal sehr massiv auf mich eingeredet, weil ich halt damals, also ganz frisch mit der GfK dann noch gedacht habe, so, ach, Schubladen, nee, das ist irgendwie, ich möchte das Kind jetzt nicht in eine Schublade stecken und was bringt mir das überhaupt, wenn ich dieses Label jetzt habe, hilft mir das irgendwie weiter? Und da hat sie sehr penetrant immer wieder mit mir drüber gesprochen und hat gesagt, ja, mach das jetzt mal, ist schon wichtig und dann haben sich irgendwann sowieso die Ereignisse überschlagen, weil dann gab es halt in der Schule erste Noten und die fielen halt durch die Bank weg schlecht aus und das war dann auch sehr viel, ja, also sehr viel Traurigkeit und Verzweiflung auch beim Kind. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gut, dass wir jetzt diese Diagnostik begonnen haben, weil dann der Leidensdruck auch für alle Beteiligten immer größer wurde.
Ich glaube, das kennen ja auch wirklich viele Eltern, die irgendwie so in irgendeiner Richtung von einer Diagnose vielleicht denken, dass sie so sich fragen, mache ich das jetzt? Eröffne ich damit jetzt irgendwie so ein Fass, was wir vielleicht irgendwie gerade nicht brauchen? Und du hast jetzt auch gerade gesagt, stecke ich das Kind dann da so mit in eine Schublade? Wie ist da so jetzt dein Standpunkt, nachdem ihr das jetzt halt dann irgendwann angegangen seid? Wie siehst du das so? Vor- und Nachteile mehr oder weniger von der Diagnostik?
Ja, also ich finde schon wichtig, dass die Hilfe, also es ist ja in Deutschland auch so, dass es eine Diagnose braucht, um überhaupt bestimmte Hilfestellungen zu bekommen. Mhm. Das ist ja schon mal das eine, so die formelle Voraussetzung. Kann man jetzt finden, wie man möchte, aber so ist es nun mal. Also sei es jetzt Medikamente, wo ich mittlerweile auch der Meinung bin, dass gerade Kinder da sehr, sehr von profitieren, weil da nämlich gut sein kann, dass es im Erwachsenenalter, also das belegen neue Forschungsergebnisse, gar nicht mehr, also diese ADHS-Symptome gar nicht mehr vorhanden sind und auch keine Medikation mehr notwendig ist. Und dann natürlich auch solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Ergotherapie oder auch eine Psychotherapie. Ne? Das kann ja auch helfen, begleitende Verhaltenstherapie zu machen und einfach zu gucken, welche Strukturen kann ich mir vielleicht angewöhnen, was hilft mir, wie kann ich vielleicht frühzeitig erkennen, wenn ich überreizt bin und so weiter und so fort. Also von daher würde ich jetzt immer klar für eine Diagnose plädieren, wenn der Leidensdruck da ist natürlich nur. Ne? Also es kann natürlich auch sein, wenn das Kind jetzt zum Beispiel in einem System groß wird, wo es eine vielleicht freie Schule gibt oder so, wo ja, es das gut aufgefangen wird, es einfach so sein kann, wie es jetzt nun mal ist, dann glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so notwendig. Aber unsere heutige aktuelle Welt, also gerade so, wenn man dann so in das Regelschulsystem und sonstige Dinge geht, da gibt es ja doch immer also da muss viel angepasst werden vom Kind. Mhm. Und das ist halt unglaublich anstrengend. Also immer dann da irgendwie so zu merken, so ja, ich eck eigentlich überall an. Und ja, da dann dem Kind auch Strategien an die Hand zu geben, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und kann eben nach so einer Diagnose schon deutlich effektiver und zielgerichteter passieren.
Ja, und wie du schon sagst, für manche Sachen, je nachdem, was man dann für Therapien machen möchte, braucht man halt auch so die Unterlagen sozusagen, ne?
Ja. Ja, auch bei der Ergotherapie ist es dann ja irgendwann zu Ende, ne? Also das erste Rezept, das geht immer noch so, ja, keine Ahnung, da schreibt man halt irgendwas rein mit irgendwie, Regulationen, also Schwierigkeiten, Emotionen zu regulieren oder sowas. Und das zweite Ergo-Rezept, das gibt es dann vielleicht auch noch, aber manchmal auch schon bei manchen Kinderärzten und Kinderärztinnen so ein bisschen zähneknirschend. Mhm. Und dann heißt es halt eigentlich spätestens auch immer so, ja, okay, jetzt bräuchten wir aber mal eine weiterführende Diagnose.
Mhm. Ja. Ja, genau, kann man jetzt, ne, so ist es halt in Deutschland, kann man jetzt irgendwie gut finden oder schlecht finden, aber genau. Ja, das bricht dann zumindest irgendwie in manchen Fällen auf jeden Fall dann dafür, diesen Weg zu gehen.
Ja.
Wie hat euch denn so die GfK unterstützt? Weil das ist ja auch so der Part, quasi, wo euer Buch drüber geht, dass das GfK ja irgendwie gut unterstützen kann bei der Diagnostik, oder nicht bei der Diagnostik, sondern bei der Diagnose ADHS. Das war ja so anscheinend so ein bisschen Zufall, dass du da so dann bei gelandet bist sozusagen und es dann mehr oder weniger für euch ja privat sozusagen so ein bisschen testen konntest auch. Wie hast du das erlebt, dass das quasi eine gute Unterstützung ist?
Also zum einen darin, dass man weggeht vom Verhalten, also das Verhalten immer wieder zu bewerten oder zu kritisieren, also eher so hinter das Verhalten zu gucken und zu sagen, okay, worum kann es denn jetzt eigentlich gerade gehen? Um welches Bedürfnis geht es da gerade? Das hat uns sehr geholfen. Dann auch das ist ja, also für alle, die es jetzt vielleicht nicht so tief drin sind in diesem Thema GfK, es geht ja um diese vier Schritte im Wesentlichen. Der erste Schritt ist ja der, zu sagen, okay, was kann ich wertfrei beobachten? Der zweite Schritt ist, welche Gefühle löst das in mir aus? Der dritte Schritt, welches Bedürfnis hat damit zu tun? Und der vierte Schritt ist, welche Bitte kann ich jetzt an mich selbst oder mein Gegenüber richten? Und dieser erste Schritt, also dieses wertfreie Beobachten, das hat auch ganz, ganz viel geholfen. Weil so Kinder mit ADHS, die bekommen sowieso deutlich mehr negative Rückmeldungen so im Laufe ihrer Kindheit als andere Kinder noch. Und sind auch immer zu viel, zu laut, zu was auch immer. Und da kann es dann schon total helfen, wenn ich nicht irgendwie sage, so, oh, wie sieht's hier schon wieder aus? Was ist das hier für ein Chaos? Und kannst du nicht einmal deine Sachen wegräumen? Stattdessen dann zu sagen, so, okay, da auf dem Boden liegt deine Jacke, kannst du die bitte aufhängen? Weil, oder halt, ne, ich habe hier zwei Butterbrotdosen stehen, eine fehlt mir noch, das ist deine. Und das, das hat bei uns schon viel verändert, so dieses, weil dann oft so kam so, oh, ja, habe ich ja gar nicht dran gedacht, habe ich gar nicht gemerkt und dann aber direkt so diese Chance gelassen hat, es selber eben auch hinzukriegen und selbstwirksam zu werden und nicht immer nur gesagt zu bekommen, ja, das war jetzt wieder falsch oder das hast du jetzt wieder nicht hingekriegt oder guck mal, deine Geschwister können das doch auch, ne, sondern dann eher immer zu sagen, so was beobachte ich jetzt gerade. Und das wiederum auch, wenn man so ein bisschen rauszoomt, als Eltern zu sagen, was beobachte ich denn generell überhaupt so an meinem Kind? Und was beobachte ich denn vielleicht auch an schönen Dingen? Also was kann ich denn vielleicht auch gut annehmen an meinem Kind? Wo merke ich denn vielleicht, dass es eben auch positive Seiten gibt von dieser ADHS, ne? Also die unglaubliche Kreativität und Wortwitz, Empathie, das sind ja auch alles so Sachen. Und das hat mir tatsächlich schon sehr geholfen, mich dann, wenn ich irgendwie so angefangen habe mit immer ist das so oder nie ist das so, dass ich dann eher mal so...
Man ja schnell
so
landet, wenn man irgendwie...
Genau, wo ich dann gedacht habe, so stopp, wie oft war das denn jetzt diese Woche so und zähl das mal und gab es denn Ausnahmen? Und das ist halt so, ja, also einfach so ein ganz gutes Instrument, um in diese Haltung reinzuwachsen und zu sagen, ich versuche auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen. Zum einen, ne, also zu gucken, okay, was ist da? Und auch zu sagen, ich verknüpfe diese Kritik nicht mit dem Wesen des Kindes, sondern ich kritisiere vielleicht in dem Moment ein bestimmtes Verhalten und sage, inwiefern dieses Verhalten mich jetzt gerade beeinträchtigt bei der Erfüllung meiner Bedürfnisse. Ne? Und dann sagen kann, okay, mir würde das helfen, wenn wir es so und so machen. Was ist denn jetzt deine Idee dazu?
Wie erlebst du das? Deine Tochter ist ja jetzt auch einfach schon so ein bisschen älter. Wie erlebst du das so quasi, ich sag mal, über die Jahre, also so mit deinem Kind umgegangen zu sein?
Also ich habe jetzt viele Gespräche in letzter Zeit geführt über die schlimmen pubertierenden Kinder von anderen Eltern und habe immer gedacht so, okay, kann ich nicht mitreden. Tut mir leid. Weil, also wir haben zwar Situationen, wo auch mal eine Tür geknallt wird, wo wir Beschimpfungen entgegengeschmissen kriegen oder wo gesagt wird, so, ich habe keinen Bock auf gar nichts oder erzähle ich dir nicht oder du verstehst das sowieso nicht, was ja normales Abgrenzungsverhalten ist im Pubertätsalter. Nur wir schaffen es halt immer wieder in Kontakt zu kommen und das dauert halt auch nicht sehr lange. Und wir schaffen es auch, dann darüber zu sprechen und zu sagen, was war da los oder was wünschst du dir jetzt gerade von uns oder was genau ist jetzt gerade so blöd und ja, uns auch dann, also ich glaube vor allen Dingen so diese, zu wissen, wir können uns zoffen, wir können, es kann auch mal laut werden, die Beziehung stimmt halt immer, also wir können finden immer wieder zueinander, wir finden immer wieder einen Weg miteinander und es gibt halt nicht so diese Machtkämpfe, also ich erlebe teilweise wirklich Eltern, die dann da stehen, mit dem Handy in der Hand. Es gibt ja jetzt immer so schöne Apps, womit du dann das Handy deines Kindes sozusagen regulieren kannst, ne, wo du dann gucken kannst, hat es jetzt noch Zeit oder nicht Zeit, ne, wo du dann die Handyzeit einstellen kannst und sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann stelle ich jetzt dein Handy ab. Wo ich dann immer denke, so, boah, Gott sei Dank haben wir solche Situationen wirklich nicht. Also, ja.
Ja, verstehe ich. Also, wir leben jetzt nicht komplett GFK, also manchmal nutze ich das halt schon irgendwie im Alltag. Ich nutze es meistens irgendwie eher so in so konfliktträchtigen Gesprächen irgendwie so auch, weiß ich nicht, ne, irgendwie mit Erziehern oder irgendwie sowas, wenn sich da mal so irgendwas ergibt, dann finde ich das immer so ganz schön. Aber trotzdem haben wir ja eine ähnliche Haltung und leben wir quasi so eine ähnliche Haltung. Und gut, mein Großer ist jetzt noch nicht 14 so, ne, aber der ist halt 9 und da erlebe ich das tatsächlich auch schon ganz oft. Also dass ich mir so denke, boah, ja, es macht irgendwie einfach Sinn, sich auf den Weg zu machen irgendwie, ne, und in eine gute Beziehung zum Kind zu kommen, weil ich da auch echt Unterschiede erlebe. Was natürlich nicht heißt, irgendwie, ne, wir haben hier Geschwisterzoff ohne Ende, ne, so, und also, ne, das heißt ja nicht irgendwie, es gibt keine Konflikte mehr, so, ne, und soll es ja auch nicht, aber so dieses, was du gerade gesagt hast, dieses zu wissen, boah, wir kriegen uns auch irgendwie wieder zusammengerauft und wir können darüber sprechen und egal was war, wir können das hier sagen und, das erlebe ich auch wirklich als sehr, sehr, sehr positiv. Und ich bin mal sehr über, also ich freue mich total auf die nächsten Jahre und bin mal gespannt, was da dann noch so, ja, wie ich das so irgendwie erleben werde. Aber momentan muss ich auch sagen, ich finde das auch richtig, also richtig, richtig gut zu wissen, hey, wir können hier einfach sprechen, so, ne? Weil das ist natürlich auch eine krasse Hilflosigkeit. Deswegen kann ich sogar, ich meine, das ist jetzt nicht eine geile Lösung, aber dieses, ich kann es sogar irgendwie ein bisschen nachempfinden, dieses, ich stelle jetzt hier gleich dein Handy ab, weil
ja,
natürlich so eine krasse Hilflosigkeit dann irgendwie kommt. Ne? Wenn man irgendwie so merkt, boah, es kommt einfach nichts mehr zurück oder wir kommen irgendwie nicht zusammen in irgendeiner Form so und dann hat man halt noch immer so die Macht. Ne?
Ja, und um da jetzt an der Stelle auch nicht irgendwelche Märchen zu erzählen, also es gibt natürlich auch Situationen, wo ich auch in diese alten Muster verfalle, wo ich dann aber auch sofort es von den Kindern gespiegelt bekomme. Und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, wie sind meine Ressourcen? Finde ich das dann gut und hilfreich in dem Moment und kann über mich selber lachen, kann sagen so, ja, stimmt. Oder spiele sogar damit, ne, indem ich dann so richtig den Kommandoton ganz übertrieben anschmeiße und die Kinder auch rumkommandieren und wir dann drüber lachen. Oder das kommt natürlich auch vor, wenn die Ressourcen ja nicht vorhanden sind oder der Energietank wirklich leer ist, dass ich das dann höre als Kritik und dann denke so, ja, okay, aber was nimmst du dir jetzt raus, sozusagen mir das zu sagen? Dann kann ich aber spätestens 1 bis 2 Stunden später auch wieder auf meine Kinder den Schritt zumachen und kann sagen so, ey, das war vorhin echt nicht okay, was ich da gemacht habe. Ich ärgere mich total über mich selber. Und dann kommt aber von denen auch meistens nur so, ja, ja, Mama, wir sind halt alle nur Menschen, wir haben alle mal einen schlechten Tag und was soll's?
Ja, natürlich, ich meine, das passiert ja einfach überall so. Genau. Ne? Also es ist, genau, da muss man ja irgendwie nur mal selber einen schlechten Tag haben und schon geht es irgendwie los, dass man Sachen sagt. Ich habe irgendwie letztens, was hat ja nochmal mein Sohn da, das war irgendwie auch ganz, da hat er irgendwie zu mir gesagt, Mama, ich glaube, das war jetzt gerade irgendwie so, wie das eigentlich früher Leute mit den Kindern gemacht haben. Da musste ich so lachen, weil ich so dachte, erstmal cool, dass sie das irgendwie so sagen. Ja. Und ich meine, klar, ne, die haben es natürlich sich jetzt nicht selbst ausgedacht, weil ich habe das wahrscheinlich irgendwann dann mal gesagt, weil wir halt auch häufiger mal so Situationen haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, dass die Kinder so sagen, boah, ja, bei denen und denen, da war das jetzt so und so und das ist total fies, weil, weiß ich nicht, der darf jetzt nicht das und das und keine Ahnung, das kriegt man natürlich dann ja irgendwie mit nach Hause und dann hat man das so als Thema und dann irgendwie da auch so, ja, offen drüber zu reden, wie ist das denn eigentlich und warum machen wir das anders und warum machen aber halt viele andere Familien das auch anders und es ist einfach irgendwie schön, wenn man da so ein bisschen drüber ins Gespräch kommen kann. Ne?
Ja, total.
Aber nochmal zurück zu GfK und ADHS. Was sind denn so typische, ich sag mal, ADHS-Situationen so im Familienalltag, wo man so sagt, boah, ja, das ist so ein bisschen typisch, dass das in Familien, wo ADHS ein Thema ist, halt einfach Potenzial, Konfliktpotenzial hat.
Ja, herausfordernd ist auf jeden Fall die Impulsivität. Also, dass Situationen sehr schnell hochkochen. Und auch so, dass es manchmal von außen gar nicht so klar ist, was geht da jetzt gerade ab? Also, warum jetzt wegen dieser eigentlich vermeintlich sehr kleinen Situation? Und da erstmal als Eltern auch zu verstehen, okay, ich muss das jetzt nicht auf mich beziehen. Ich darf das jetzt auch nicht persönlich nehmen, sondern ich kann eher gucken, also so wie du das ja auch mit dieser Handy-Geschichte sagst, das ist ja eher ein Zeichen, dass da irgendwas gerade in Not ist und dass es eine Form der Koregulation in dem Moment braucht. Und diese Koregulation ist ja auch wiederum nur möglich, wenn ich mich selber irgendwie regulieren kann. Und da hilft die GfK total, eben wirklich teilweise auch nüchtern, um so ein bisschen Abstand von der Situation zu bekommen, diese 4 Schritte mal durchzugehen, zu sagen, so, okay, ich atme einmal tief durch und sage, was ist jetzt hier gerade eigentlich los? Ne? Wie geht's mir jetzt gerade damit? Was brauche ich jetzt und was will ich jetzt als nächstes tun? Also das ist wirklich sowas, was ich jedem raten würde, das einzuüben. Also das kann man ja auch erstmal trocken einüben sozusagen, indem man sich abends mal hinsetzt und sagt so, okay, was gab's heute so für Situationen, was war da vielleicht los? Und irgendwann läuft's aber so ein bisschen automatisierter. Also das, ich habe das dann oft, wenn's dann so komplett hochkocht in einer Situation, dann verlasse ich die Situation bewusst. Also was weiß ich, gehe auf Toilette, gehe eben mir ein Glas Wasser holen, gehe kurz auf die Terrasse. Und dann rattert das eigentlich schon so einmal in meinem Kopf. Dann kommen so diese 4 Schritte automatisch und dann ist es halt viel leichter, die Situation hinterher aufzulösen, wenn ich eine gewisse Klarheit habe. Also Klarheit ist total wichtig, auch bei ADHS, das habe ich immer wieder gemerkt. Also so dieses, was ja der GfK oft vorgeworfen wird, dieses lang und breit und in 4 Schritten und ich mache jetzt so einen riesen Bandwurmsatz. Nein, das bitte nicht, sondern das sind alles Sachen, die innerlich dann passieren dürfen. Und dann geht es halt eigentlich eher darum zu sagen, so, okay, was könnte das Kind jetzt gerade brauchen, was könnte da jetzt gerade los sein und dann halt entsprechend zu reagieren. Mhm. Genau, und du hast ja nach typischen Situationen gefragt. Ich glaube, fast alle Eltern kennen diese Hausaufgabensituation, diese niemals endenden oder vielleicht auch nie beginnen wollenden Hausaufgaben. Da geht es dann halt natürlich auch darum zu gucken, okay, was steht denn jetzt diesem Beginn im Wege? Ne? Was braucht das Kind vielleicht, damit es beginnen kann? Das kann man, nachdem die GfK so ein bisschen vielleicht angekommen ist in der Familie, kann man das auch ganz bewusst das Kind so fragen, kann sagen, so, was brauchst du denn jetzt, um loslegen zu können? Mhm. Ne? Also ich sehe, du sitzt jetzt hier seit 10 Minuten und hast jetzt alle deine Stifte gespitzt und hast keine Ahnung, das und das gemacht und du hast aber noch keine Aufgabe gelöst. Was brauchst du denn jetzt, um loslegen zu können? Mhm. Ja, und dann kann man natürlich auch Vorschläge machen. Also wir geben ja teilweise auch ganz ganz praktische Impulse, weil ich habe das Buch ja auch nicht alleine geschrieben, sondern das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, mit der Sabrina Sandfuchs zusammen, die ja Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin ist und die ja ganz, ganz viel in ihrer Praxis auch zusammenarbeitet mit Kindern, aber auch mit Eltern, wo ADHS eine Rolle spielt. Mhm. Und die hat ja auch ganz konkrete Impulse dann noch, wo sie dann sagt, so ja, probiert mal das aus, guckt mal, was dazu euch passt. Uns hat zum Beispiel dann bei Hausaufgaben auch geholfen, dass ich immer so alles abgedeckt habe, was jetzt gerade, also mit einem Blatt abgedeckt habe, was jetzt nicht dran war und dann nur so die eine Aufgabe, dass man nur die gesehen hat und solche Kniffe. Und das finde ich dann aber auch immer hilfreich, über die Bedürfnisse zu gehen und zu gucken, okay, was ist es jetzt? Ist es jetzt eher, dass das Kind nochmal Bewegung braucht? Braucht es jetzt eher irgendwie Spiel und Spaß? Ne? Also kann ich das irgendwie vielleicht aufregender oder spannender gestalten, diese Hausaufgabensituation? Braucht es Autonomie? Also möchte es vielleicht irgendwie einfach selber entscheiden, ob es jetzt mit Mathe oder mit Deutsch anfängt? Oder braucht es was ganz anderes? Braucht es Orientierung, Klarheit? Ja.
Okay. Das heißt, bei Hausaufgaben ist das dann wirklich so dieses Anfangen oder ist das, also gibt es da noch verschiedene Sachen quasi bei Hausaufgaben, die da irgendwie zum Problem werden könnten? Ich meine, das ist wahrscheinlich ja auch alles nochmal individuell, aber so, dass man sagen kann, boah, das wäre jetzt irgendwie typisch ADHS.
Ja, also das Anfangen und das Dranbleiben, beides, ne? Und so dieses, oft ist ja auch gar nicht so ein gutes Gespür für den Zeitfaktor da. Also dann hat das Kind irgendwie das Gefühl, oh Gott, jetzt habe ich hier heute irgendwie 3 Stunden Hausaufgaben auf und das werde ich nie schaffen. Ich werde nie wieder was anderes machen können. Ich werde jetzt heute den ganzen Tag diese Hausaufgaben machen müssen. Das war zum Beispiel bei uns ganz, ja, im Nachhinein eigentlich fast putzig zu beobachten. Also wenn eine Seite aufgegeben war und auf der irgendwie so und so viele Nummern, dann war das gar kein Problem. Aber wenn auf 3 Seiten die gleiche Anzahl der Nummern aufgegeben war, dann war das schon so, oh Gott, 3 Seiten. Und ja, das dann auch ja nicht so abzutun und zu sagen, so, ja, jetzt stelle ich mal nicht so an oder, ne, sondern das auch, das ist halt eben auch ein ganz großer Faktor in dem Buch. Also wir sagen, Empathie ist total wichtig. Und ja, wo wir dann schon so ein bisschen gegen die andere oder die gängige ADHS-Praxis gehen, wo halt oft gesagt wird, keine Diskussion, auf nichts einlassen. Nicht die Tür aufmachen. Straight und so, ne? Genau, und wo ich mir denke, so, ja, wenn ich die Kapazitäten selber habe, dann mache ich die Tür ganz weit auf und sage so, okay, ich kann das total nachvollziehen, dass du da jetzt gerade keinen Bock drauf hast und oder ich sage halt einfach nur so, ja, du hast da gerade wirklich überhaupt keine Lust drauf, ne? Das ist dir gerade irgendwie alles zu viel und es ist, ja, du würdest jetzt lieber rausgehen, draußen scheint die Sonne, ist total cool. Und dann brauche ich gar nicht sagen, ich verstehe das oder sonst irgendwas. Ich brauche das einfach nur einmal zu wiederholen und zusammenzufassen, was ich denke, was da gerade los ist. Und dann sagt das Kind ja meistens auch schon, ja, genau. Und dann schimpft es vielleicht nur mal ein bisschen rum, was noch alles blöd ist. Und dann entsteht aber, also zumindest bei uns beobachte ich das so, oft so eine Stille dann auf einmal. Dann sagt halt keiner mehr was. Und dann sage ich so, okay, können wir jetzt loslegen? Oder gibt's noch was? Und dann ist es halt auch oft so, ne? Dass es dann wirklich, wenn das einmal raus war, dann kann es auch losgehen.
Ja, finde ich gut, dass du auch nochmal sagst, dass ihr da nochmal so ganz bewusst quasi so ein bisschen gegen so bisherige Wege, ne, irgendwie geht. Ja. Und halt einfach dieses, das ist ja so ganz oft dieses, klar, Kinder brauchen Struktur und Orientierung, aber die Frage ist ja trotzdem so, wie braucht das jetzt dieses Kind? Ne? Braucht es da vielleicht jetzt doch noch mal ein bisschen mehr Autonomie? Braucht es da jetzt vielleicht noch mal wirklich mehr gesehen werden, mehr mit einbezogen werden? Und das wird immer so oft so abgetan, ne? So nach dem Motto, es gibt nur so dieser eine Weg, und der ist sehr eng und sehr klar und keine Diskussionen und das ist natürlich irgendwie Quatsch. Ja, finde ich gut, dass ihr da nochmal quasi so speziell sozusagen drauf eingeht. Sag doch nochmal kurz was zum Buch. Also was ihr da alles so, also warum die Leute das Buch kaufen sollten. Kannst du einfach nochmal so ein bisschen sagen, was du hast gerade eben schon gesagt, ihr habt auch viele konkrete Beispiele, aber vielleicht kannst du nochmal ein bisschen was dazu genauer sagen.
Ja, also die Sabrina hat das in ihren Therapien auch immer wieder festgestellt, dass diese Kommunikation schon so der Schlüssel ist, um überhaupt erstmal wieder zueinander zu finden in der Familie, weil sehr oft ist da tatsächlich schon viel zerschlagenes Porzellan dann, ne? Wenn dann die, ja, es gibt halt viel Konflikte, es gibt viel Streit, es gibt viel Stress, es gibt vielleicht auch Sorgen, was ist mit meinem Kind nicht richtig, was mache ich vielleicht nicht richtig, und wir haben gesagt, so das Wichtigste ist im Grunde erstmal wieder zueinander zu finden und zu merken, so okay, das sind wir jetzt auch so als Familie und wir schaffen das zusammen, wir kriegen das hin und es geht vielleicht auch mal, es geht mal bergauf und mal geht's bergab, aber da halt dran zu bleiben und auch so diese wertschätzende Haltung füreinander zu entwickeln und vielleicht auch so diese Neugierde zu sagen, so okay, ich schaue jetzt einfach mal, was ist das hier bei uns, wo können wir vielleicht ansetzen, was sind unsere persönlichen Stellschrauben, und also wir wollen vor allen Dingen ganz viel ermutigen und ja, ganz viel ja, Zuversicht im Grunde auch verbreiten und sagen, also es gibt einen Weg jenseits des, ne, es gibt ja wirklich so viel so Verstärkerpläne und sonstige Dinge. Und viele fühlen sich damit auch unwohl, wenn sie sowas machen. Oder auch so, dass diese Kinder so ganz, ja, ganz, also wie du das ja auch sagtest, ganz eng begleitet werden und ganz, ganz eng und vorgetaktet und so, dass die Kinder quasi. Also ich empfinde es teilweise als militärischen Drill schon fast, ne? So nach dem Motto, so redest du am besten mit deinem ADHS-Kit, damit das auch alles ankommt. Und haben wir gesagt, so ja, es gibt einen anderen Weg. Also für alle, die sich damit nicht wohlfühlen, die haben halt da die Möglichkeit zu sehen, wie es ganz konkret geht. Also es gibt konkrete Formulierungshilfen von uns auch dazu, zu sagen, so okay, wie kann ich es denn anders sagen? Und genau, es geht ja auch dann noch viel darum, das Kind zu stärken. Also wir haben halt auch verschiedene Übungen damit drin, zu gucken, okay, wo sind denn jetzt die Stärken meines Kindes? Wie kann ich den Blick, das auch mehr in den Blick nehmen? Also aus diesem Mangelblick rauskommen und sagen, so, das kann mein Kind alles nicht oder das läuft bei uns alles nicht gut. Eher zu sagen, ja, okay, und was kann es gut? Was funktioniert schon gut? Wo sind wir schon gut als Familie? Was haben wir für Ressourcen? Wer kann uns unterstützen? Genau, und wir haben gesagt, es ist im Grunde so ein, weil es ist ja super schwierig, überhaupt erstmal so einen Platz zu bekommen für eine Diagnostik auch und teilweise auch für Therapien. Also wir haben teilweise jetzt auch, also wir haben jetzt auch zuletzt mit einem anderen Kind von uns noch 2 Jahre auf der Warteliste für eine Ergotherapie gestanden. Und ja, wir haben gesagt, damit diese Zeit jetzt nicht irgendwie einfach nur so verstreicht und es eine direkte Hilfe gibt, ist ja, also für die Eltern ist das Buch genau das Richtige. Die sagen, ja, irgendwie ist aber momentan total schwierig, da konkrete Hilfe zu bekommen. Ich glaube, da mit dem Buch kann man schon ganz, ganz viel selber anfangen und loslegen.
Das heißt, das Buch ist eigentlich auch nicht nur für Eltern, die jetzt schon wissen, es ist auf jeden Fall so, sondern auch für Eltern, die so denken, es könnte bei uns irgendwie in die Richtung gehen. Ist das für die Eltern auch interessant?
Auf jeden Fall. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es ist für alle interessant, die GfK in ihre Familie holen wollen. Weil natürlich haben wir diesen Fokus auf ADHS, und gleichzeitig ist es im Grunde ja so ein GfK-Grundkurs, ne? Also dieses, wie kann ich das Stück für Stück reinholen, was sind so die einzelnen Komponenten und wie gehe ich das konkret an? Und letztlich ist das für jedes Kind und für jede Familie wertvoll.
Ja, vielen Dank, Birte. Das war total interessant. Und mein Fokus liegt ja immer eher so auf Angst, Wut, und natürlich kann halt das auch Thema sein von jemandem, der ADHS hat, aber da liegt ja einfach nicht mein Fokus drauf. Muss ich mich auch irgendwie echt mal einlesen. Ich freue mich auch schon, ich durfte ja schon ins Buch ein bisschen reinlinsen und ich freue mich auf jeden Fall, es auch noch mal ganz zu lesen. Ab wann ist das Buch denn erhältlich? Sag das doch vielleicht noch mal kurz.
Genau, ab dem 17.07. ist es erhältlich ja, in allen Buchhandlungen, auch als E-Book ist es erhältlich. Und ja, wir sind sehr gespannt, wie es so angenommen wird, weil du hast es ja vorhin schon auch gesagt, wir schießen ja so ein bisschen gegen den Strom. Deswegen ist es auch ein wenig aufregend zu sagen, okay, wie wird das denn jetzt so die alteingesessene ADHS-Szene aufnehmen, wenn wir da jetzt so mit neuen Ideen ankommen?
Ja,
Ja.
das ist ja gerade das Coole. Also ich bin auch
Ja.
gespannt. Ich werde es ja sicher irgendwie mitbekommen. Und ja, ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass das so rausgetragen wird in die Welt, weil das ist einfach ja generell wichtig. So, ne, dieser Umgang, wie gehen wir miteinander um? Und irgendwie ist
Ja.
es auch wurscht, was da jetzt steht, ne? Ob da jetzt ADHS
Genau.
steht oder nicht. So, dass man einfach irgendwie gut miteinander umgeht, gut in Kontakt kommt und bleibt. Und ja,
Ja.
deswegen, wie gesagt, ich freue mich, das Buch nochmal ganz im Detail zu lesen. Und dann sage ich erstmal Dankeschön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Möchtet euch von mir begleiten lassen? Sehr gerne. In den Shownotes findet ihr den Link zu einem kostenfreien Kennenlernen für einen Coaching- oder Therapieplatz bei mir. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden und hinterlasst eine Bewertung. Damit könnt ihr mich und den Podcast sehr unterstützen. Also schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Alex.